this were a dictatorship, it'd be a heck of a lot easier. Just so long as I'm the dictator.
Karl Lagerfeld hat es ja schon gesagt, wer die Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Also ich muss da echt ehrlich gesagt gegenhalten. Ich finde, es kann jeder rumrennen, wie er will.
War mir klar.
Ja, also wenn ich unter den Tisch gucke, dann bin ich jedenfalls froh, dass du zumindest behauptest, eine Hose anzuhaben. Das sieht man nämlich nicht.
Die ist halt sehr eng.
Ich bin eher bei Ben. Also mit Jogginghosen kann ich auch genau gar nichts anfangen. Und diesen völligen Schlabberatzki-Look da irgendwie, den brauche ich.
Howdy ho, herzlich willkommen zu Deutschlands Nummer 1 Presse- und Medienpodcast, zumindest wenn es um schräge Medien geht und zumindest wenn man der KI von Google glauben darf, denn ich habe kurz vor der Sendung einfach mal in Google gefragt, gibt es einen Podcast für schräge Medien? Und dann sagt mir die Google-KI, es gibt einige spannende Podcasts, die sich genau auf dieses Thema spezialisiert haben und den kuriosen, peinlichen oder verrückten Seiten der Medienwelt nachgehen. Hier sind die passenden Empfehlungen. Und an Nummer 1 steht, voll in die Presse.
Träumchen.
Ja, Träumchen.
Weltklasse.
Das ist der Medienspiegel-Podcast über herrlich schräge Meldungen, absurde Berichte und verrückte Social-Media-Posts. Die Hosts beleuchten die teils lustigen oder nachdenklichen Geschichten hinter den Schlagzeilen. Zu hören ist der Podcast unter anderem auf Spotify oder Podigy. Ja, so ist das. Und da seid ihr jetzt auch irgendwo unterwegs. Und wir dürfen euch willkommen heißen zu Folge 119 von Voll in die Presse und mit mir zusammen, wie immer, gehen wir rechts rum über den Tisch oder um den Tisch und er macht sich bereit. Ich sehe, die Unterlippe wackelt schon. Da sitzt nämlich
Beef Rogers und ich bin wieder genauso enthusiastisch wie beim letzten Mal.
Man merkt das schon, ich flippe gleich aus.
Hier sowas von Stein.
Und dass er rechts von dir sitzt, sieht man auch am braunen Shirt.
Ja. Ja, also ja, ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Es ist wieder ganz wunderbar und es wird so schön. Und ich sag als Teaser für meine Artikel nur Lala und Kit.
Lala hatte ich auch, streiche ich jetzt spontan raus.
Ups.
ist egal, das wird passiert hier. Aber vielleicht hat ja der Prollo auch noch was dabei, was ich schon dabei habe.
Der Prollo verzichtet auf mehrfachen Wunsch heute auf das Thema Kloakentauchen in Florida und bringt tatsächlich mal was Ernstes aus der Politik. Die Demokratie stirbt in der Personalabteilung.
Okay. Hm. Und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei.
Gesoffen hat er, der Sammer. Ja.
Der Sammer ist auch dabei.
Der nagt jetzt schon seit Wochen an seinem Artikel, den er noch vorlesen muss.
Ja, ja, das ist ja ein Schicksal, was ich in letzter Zeit häufiger zu ertragen habe, dass ich einen Artikel verschieben muss. Heute geht es dann endlich um den Dresscode am Flughafen und außerdem will ich noch berichten, wie es eigentlich sein kann, dass jemand geblitzt wird, der eigentlich gerade im Knast sitzt.
Ja, also irgendwie sind die Geschichten immer so ein bisschen wiederkehrend mit unterschiedlichen Komponenten, aber ich find's geil. Also ich freue mich, wir kennen ja die Geschichten nicht und Lala nehme ich jetzt weg und mache dafür spontan Ben Cartwright mein Name. Ben Cartwright ist ja Cowboy und vielleicht nebenbei auch Farmer, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der hat Kühe auf jeden Fall, ne? Und was macht ein Bauer gegen Falschparker, wenn ihm die Hutschnur platzt? Und dann gibt es noch einen bizarren Trend in Japan. Das kann auch so nur in Japan passieren. Also ihr dürft gespannt sein und wir haben uns vor der Sendung drauf verständigt, dass der liebe Sammer seine Klamottenkiste am Flughafen jetzt sagen darf, damit sie nicht wieder hinten runterfällt.
Ja, genau. Ich muss hier nur den, wie immer, super geilen Käsekuchen vom Beef gerade ein bisschen auf Seite schieben.
Schon wieder Käsekuchen?
Nice. Boah, das ist der Knaller hier.
Käsekuchen. Unglaublich. Und heute, das kann ich schon mal dazu sagen, gibt es auch noch Bier. Hier steht auch Bier auf dem Tisch. Also für die, die uns von früher kennen.
Ja, und der Käsekuchen übrigens mit Karamell, also extrem exquisit. Es geht um Joe Laschet. Laschet kennen wir, das ist der ehemalige Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union, also Ministerpräsident in NRW. Und Joe Laschet ist wohl irgendwie sein Sohn, Und
ist er wohl irgendwie sein Sohn?
Also entweder ist er. Spekulationen gehen raus.
Ja, man weiß es ja nicht. Jedenfalls, er ist Mode-Influencer. Und er hat jetzt einen rausgehauen und sagt, er findet es absolut respektlos, wenn am Flughafen Leute in Jogginghosen rumlaufen, irgendwie Pyjamahosen, Jogginghosen und Nackenkissen um den Hals. Er sagt, hört mal, das ist nicht euer Schlafzimmer, das ist ein Flughafen.
Aber ganz im Ernst. 100% Zustimmung, 100% Zustimmung. Ja, also genau das denke ich auch. Ich bin kein Influencer und schon gar kein Mode-Influencer, aber ich finde es echt, und dann noch so Badelatschen, das ist ja auch so ein Trend, mit Badelatschen in die Innenstadt gehen. Genau das, da kotze ich ab. Ja, also wirklich, Karl Lagerfeld hat es ja schon gesagt, wer die Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, zumindest außerhalb der eigenen vier Wände oder eines Sportstudios. Also ich finde das tatsächlich, ist meine Meinung. Danke, Joe Laschet.
Also ich muss da echt ehrlich gesagt gegenhalten. Ich finde, es kann jeder rumrennen, wie er will.
War mir klar.
Sieht man ja auch hier.
Also
ja,
ich guck mal gerade unter den Tisch.
Adidas-Jacke hier.
Wenigstens hat er heute eine Hose.
Wenn ich unter den Tisch komme, dann
kriegt das. Ich habe eine kurze Hose an, aber keine Jogginghose und keinen Schlafanzug.
Ja, also wenn ich unter den Tisch gucke, also dann bin ich jedenfalls froh, dass du zumindest behauptest, eine Hose anzuhaben. Das sieht man nämlich nicht.
Die ist halt sehr eng und kurz geschnitten.
Also, man muss jetzt nicht erfreut sein darüber, wie andere Leute rumlaufen. Ja, wenn da irgendwie die Flodders am Flughafen aufmarschieren, muss man nicht toll finden. Aber das als respektlos zu bezeichnen, finde ich ziemlich weitgehend. Denn ja, ich schulde niemandem, finde ich, bestimmte Klamotten. Tue ich nicht. Und wenn ich einen langen Flug habe, dann will ich mich gemütlich anziehen. Und jetzt sagt der Laschet natürlich irgendwie, es gäbe auch irgendwie Lounge-Klamotten, weiß nicht, wie ihr das hier genau nennt. Und Anzüge seien auch. Er immer im Anzug und Krawatte, immer, sagt er. Und das sei überhaupt das Bequemste. Loungewear gäbe es, ja. Also ist nicht jeder irgendwie ein Mode-Influencer, der dann irgendwie Loungewear sich irgendwo anschafft, um mal dieses Wort zu verwenden. Also weiß ich nicht, finde ich zu weitgehend. Kann ich nicht so anfangen, dass das irgendwie respektlos gegen irgendwem gegenüber wäre. Wenn man ungewaschen im Flugzeug sitzt und den Nachbarn mit seinem Schweißgeruch vollstinkt, das finde ich respektlos. Aber Klamotten, nee.
Ja, aber ich finde, da kommt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein Beruf ist, aber so ein bisschen das Berufliche durch. Das hat ja jeder so, dass er es in seinem Expertengebiet häufig besser weiß als andere. Was mir zum Beispiel auf die Nerven geht, sind so Leute, die ihren eigenen Kaffee mit Samtbohnen selber rösten und dann mit so einer Hightech-Maschine dann kredenzen. Ja, ich finde, ne, wenn die dann sich aber über meinen Kaffee lustig machen, keine Ahnung. Also der Beef zum Beispiel, der kriegt ja immer einen sehr guten Kaffee hin. Ja, aber der steht dann auch nicht und hält da 2 Stunden Monolog, wo jetzt die Bohne herkommt. Das gibt's ja auch. Also dieses Expertentum. Ich habe jetzt Ahnung von Hosen und wahrscheinlich endet es da dann möglicherweise auch, das unterstelle ich jetzt mal. Und dann regt mich das halt auf, wenn die Leute sich die Loungehosen nicht kaufen. Ja, ich wusste zum Beispiel bis heute nicht, dass es sowas gibt.
Also Loungehosen war zumindest mir auch neu. Ich bin eher bei Ben. Also mit Jogginghosen kann ich auch genau gar nichts anfangen. Und diesen völligen Schlabaratzki-Look da irgendwie, den brauche ich jetzt irgendwie auch nicht. Egal wo, also auch nicht im Zug oder sonst irgendwo. Ne? Ich finde das ehrlich gesagt schon so ein bisschen anstrengend. Wie gesagt, zu Hause kann jeder rumlaufen, wie er will, und von mir ist sonst wie blank ziehen, ist mir alles egal. Aber an so öffentlichen Orten finde ich es jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen mittelmäßig. Ich bin aber auch der Joe Laschet, ich nehme an, wenn er Influencer, er braucht wahrscheinlich auch wieder mal Klickzahlen, also würde er nicht zuletzt deswegen da auch einen raushauen. Ob man jetzt immer nur im Anzug fliegen muss, würde ich jetzt auch mal hintanstellen. Aber wie gesagt, also Jogginghose finde ich tatsächlich auch eher eine ziemliche Verirrung in Modedingen. Also, da bin ich schon so ein bisschen.
Grüße gehen raus an die Radlerhosen-Rentner, die auf dem E-Bike durchs Ahrtal klettern.
Ja, aber es ist ja eine Geschmackssache. Wenn man jetzt hingeht und sagt, ja, ist Geschmackssache, der eine findet Jogginghosen cool und auch nicht hässlich und der andere sagt, ich würde sie nicht anziehen, finde ich schlimm. bei Geschmackssachen, da kann man dann doch jetzt nicht hingehen und jemandem sozusagen Respektlosigkeit oder sogar vorwerfen oder sogar Vorschriften machen wollen. Also ich finde das, wo endet das Ganze dann? Ja, also wir
Vorschriften, will er das denn?
Es geht ja nicht um Vorschriften, man kann ja eine Meinung äußern.
Ja, ja, also ich finde Vorschriften, also das habe ich jetzt aus dem Artikel, was du da vorgelesen hast, nicht rausgelesen.
Ja, da hört, das ist ja schon eine Aufforderung, zieht euch anständig an. Ja, hör mal, das ist nicht euer Schlafzimmer, das ist ein Flughafen.
Ja, ist ja richtig. Die lehnen ja wirklich, also mein Bild, was ich vor Augen habe, wenn du das so beschreibst, ist, wie auch immer, in welcher Altersgruppe, aber meistens sind das ja tatsächlich dann so Millennials oder so, die haben dann Adiletten an mit weißen Socken, irgendwelche puffigen, weit aufgeplusterten Jogginghosen und dann gerne auch die jungen Männer irgendwie nur ein Oberhemd, also nur so ein Unterhemd besser gesagt, so ein Wifebeater, ne, wo im nackten Arm und dann aber um den Hals das Nackenkissen und die dicken Kopfhörer auf. So. Und so rennen die dann rum mit irgendeiner Sickfresse. Und dann muss ich mir das angucken und ich finde das jetzt, also mir bricht da jetzt keiner ab, aber ich finde es tatsächlich fehl am Platz für einen Flughafen, so rumzulaufen. Und ich bin da aber auch immer schon der Meinung gewesen, ich sage das auch meinen eigenen Kindern, mit der Jogginghose vor die Tür kannst du machen, wenn du joggen gehst. Mhm. Ist meine persönliche Meinung. Ich würde natürlich jetzt niemandem verbieten, das zu tun, aber wenn ich sehe, verliere ich zumindest den Respekt ein bisschen vor diesen Personen. Vielleicht kann man es auch so rum sagen. Ja. Also die sind dann für mich respektlos.
Sie sind ihren
Respekt respektlos. Ne? Genau. Ach schön.
Ja, ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Ich finde, bin eher ein Freund davon, dass jeder machen kann, was er will und auch sich anziehen kann, wie er will. Das kann ja auch schnell in irgendeine politische Richtung gehen. Ja, dann läuft da irgendeine Drag Queen rum und dann kommt da irgendjemand, der auch politisch nicht besonders tolerant ist und regt sich darüber auf, wo sind dann da die Grenzen? Also ich weiß es nicht. Also.
Wobei die ja zu den tendenziell besser angezogenen
gehören. Ja, ich kann sagen, also im Zweifel.
Ja, das ist da aber auch schon wieder Geschmackssache. Ne? Das findet der dann eben anders und der sagt, oh, da tun mir die Augen weh.
Kann ja sein, kann man dann ja auch vielleicht äußern auf eine angemessene Art und Weise. Wie gesagt, ich würde ja jetzt nicht irgendwie für ein Gesetz plädieren, dass man das nicht mehr machen darf. Aber ich muss schon meine volle Zustimmung hier für Herrn Laschets Sohn zum Ausdruck bringen, sonst stimme ich dem ja bei wenigen Dingen zu, der Familie Laschet, aber ja.
Ja, gut.
Ja, sag mal, so. Hast du jetzt so lange warten lassen für so eine schöne Geschichte.
Ja, war ja wenigstens mal kontrovers hier, herrlich.
Ja, der alte Choleriker kam wieder raus. So, jetzt würde ich sagen, bevor die Sendung gleich schon wieder rum ist, machen wir mal das alkoholfreie Bier auf hier. Das ist nämlich durchaus ansehnlich. Einmal gibt's Carlsberg und dann Zero Labs. So, mach mal eins. Da kann vielleicht der Beef was zu sagen, der das ja besorgt.
Ja, vielleicht, also mehr Arbeit hatte der Briefträger damit. Ich habe mir da eine Kiste schicken lassen per Post und der hat sich ein bisschen gequält damit. Also bei dem Zero Labs, ich habe es jetzt auch probiert, ich finde es eigentlich ganz gut. Es schmeckt klassisch wie ein Bier, also nicht noch irgendwie so eine wilde Mischpampe oder mit sonst irgendwas dran.
Sehr gut.
Tendenziell auch eine Spur herber. Gibt auch drei verschiedene Sorten. Und was ich halt auch, es gibt viele oder einige Biermarken haben trotzdem noch relativ viel Zucker. Das ist nicht jeder, also auch manche 00 haben durchaus Zucker, manche auch nicht. Und das ist jetzt auch eine, die quasi keinen zusätzlichen Zucker hat und dadurch also wirklich kalorienarm mehr oder weniger ist und trotzdem Biergeschmack hat. Also
ich habe jetzt hier das Futura Hell.
Ja, genau.
No Sugar. Also ich kann das auch gerne hier mit dem Glas trinken, dann können wir uns das teilen.
Ich habe das ungefiltert, ich habe das ja auch schon mal getrunken. Also ich habe ja noch mehr davon bestellt, alles fein.
Probier ich das auch mal, wo ich schon hier bin.
Und habe ich gehört, der Postbote bringt auch gern mehr.
Ja. Mhm, genau. Also gern weiß ich, aber er bringt mehr auf jeden Fall. Also ist da. Also es ist tatsächlich, so eine 24er Kartonkiste wiegt dann doch irgendwie, wie es halt so ist, ne? Das,
ja, ich wusste gar nicht, dass sowas per Post verschickt wird, aber ich habe vor zig Jahren, man kennt ja das, im Getränkemarkt kann man immer diese kleinen Gewinnspielkarten ausfüllen. Habe ich vor 30 Jahren, da war ich noch Student, ausgefüllt und dann habe ich tatsächlich eine Kiste Bier gewonnen und zwar so eine Originalkiste Bier mit zwei Gläsern und einem Öffner und das haben die einfach in Pappkarton gesteckt und mir ins Studentenwohnheim geschickt. Und der Hausmeister, der hat sehr geflucht, weil er das dann annehmen musste. Und dann habe ich mit dem im Keller erstmal so 2-3 Flaschen zum Trost direkt aufgemacht.
Genau. Ja, das hier ist tatsächlich auch in den Pappkarton gekommen, wo die 24, also der war im Prinzip
ohne die Kiste.
Ohne die Kiste,
genau.
Aber der Pappkarton war aufgebaut wie so eine Kiste. Also da war quasi auch so ein Pappstreifen zwischen allen Flaschen, damit das nicht dann nur noch flüssig ankommt und als Altglas.
Ja, das kenne ich, aber damals war, wie gesagt, diese Plastikkiste da einfach mit dem Karton.
Ja, dann würde ich mal sagen, dann Prost. Stößchen, die Damen und die Herren.
Prost.
Prost.
Ja. So, da machen wir noch mit dem Sommer und dem Prolo. Oh, und jetzt
geschafft.
Gut.
Gadgetto-Arme.
Gadgetto-Arme.
Ja.
Was hatten wir jetzt? Jetzt hatten wir Klamotten, Verirrungen am Flughafen oder an anderen Orten. Da findet sich doch bestimmt eine gute Überleitung zu irgendeinem von euch.
Wir hatten ja jetzt schon über die Versager in den Klamotten gesprochen und du unterstellst ja so ein bisschen Versagertum.
Was hast du jetzt gesagt?
Versager. Naja, aber deinen Respekt haben sie offensichtlich nicht verdient.
Ich liebe Versager.
Gut. Ehrlich. Die Sache ist die, wir gehen jetzt mal ins Berufliche und mit der etwas schweren Kost nach der Frage, wo kommen eigentlich die ganzen Diktatoren her und wie halten die sich? Ja, wir sind ja auch so ein bisschen Diktatoren-Experten-Podcast.
Ja, da kann ich jetzt sogar die Folge zitieren, weil wir haben anno dazu mal Folge 16, wir haben jetzt Folge 119, Folge 16 war unser Diktatoren-Special. Das ist eine unserer meistgehörten Folgen tatsächlich.
Ja, und da weiß er sogar die Nummer auswendig.
Ja, ja, nee, das war damals unser erstes Special.
Ja, also ganz so unterhaltsam wird es nicht leider. Aber die Frage, du brauchst als Diktator ja erstmal eine ganze Armada an Militärs, Geheimdienstler und vor allem Bürokraten, um deinen Laden da am Laufen zu halten. Und dank zweier Forscher, die sich mit Argentiniens schmutzigem Krieg aus den 70ern und 80ern mal auseinandergesetzt haben, die heißen Scharpf und Glassel, die haben das Buch Making a Career in Dictatorship geschrieben, auf Englisch, sind aber offenbar Deutsch, aber können Englisch, das ist ja auch sehr gut. Und liest sich laut Rezension wie eine Mischung aus Banalität des Bösen von Hannah Arendt und einem Business-Ratgeber.
Okay.
Und im Ergebnis, das ist wenig verwunderlich, aber jetzt wirklich mal anhand von echten Daten aus den Militärakten und beruflichen Lebensläufen auch bestätigt. Erfolg für Flaschen ist die Devise. Das heißt, wenn du es schaffst, beispielsweise im Militär, da haben sie es untersucht, die Leute, die einfach nichts drauf haben oder einfach zumindest so mittelmäßig unterwegs sind, dass sie eine Beförderung auf normalen Wege nicht erwarten kann, die steckst du in die Geheimpolizei und die Frustrierten und Mittelmäßigen, um es zu vervollständigen. Und die machen dann da eben mit zwielichtigen Tätigkeiten, also um es zu sagen, mit der Drecksarbeit Karriere. In Argentinien sind sie dann teilweise nach Beförderung wieder ins Militär gewechselt und haben dann sozusagen die Kollegen überholt, karrieremäßig oder beförderungsmäßig, die regulär da geblieben waren und so. Werden die Leute halt gefangen. Also die leistungsschwächsten Offiziere wurden den brutalsten Einheiten zugeteilt, steht hier. Und das Gleiche, jetzt nicht von denselben Forschern erforscht, aber die gleichen Tendenzen haben wir bei den Nazis, wo die vermeintlich oder auch tatsächlich Benachteiligten immer die eifrigsten waren, irgendwelche Todesschwadrone auszustaffieren. Sowjetunion wird hier als Beispiel genannt. Hier Ungarn ist jetzt hoffentlich mal endlich vorbei. Und sogenannte, wie eine Politikwissenschaftlerin aus Michigan hier zitiert wird, loyale Verlierer. Und da sind wir eigentlich schon wieder beim, leider nicht Themenwechsel, aber bei der Frage, das ist ja aus der New York Times, die drängt sich also auf, wie ist es mit den USA? Und auch da haben wir jetzt die Tendenz beobachten können, einfach irgendwelche loyalen, aber doofen Leute heranzuzüchten und in Position zu bringen. Ja, deren Lebensläufe, wie ich hier zitiere, ihnen in einer anderen Regierung keinerlei Rolle verschaffen würden. Und das bringt dann oder wirft dann tatsächlich die Frage auf, Wie geht das jetzt weiter? Also eigentlich laut Artikel hat oder nach den beiden Forschern, auch die hier zitiert werden, haben so Gestalten, die da bei Eis arbeiten, eigentlich eine perfekte Umgebung, um Ehrgeiz und Leistungsschwäche in Beförderung umzubiegen. Und dafür auch einiges zu tun, wie wir wissen. So, jetzt ist die Stimmung im Keller.
Nee, ich hab wirklich eine Frage, die mir schon zwei Minuten auf der Zunge liegt, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Also das eine, dieses Kriterium, dass man halt so vermeintlich benachteiligte oder übersehene Personen, die das Gefühl haben, sie haben in der, sage mal, regulären Gesellschaft oder Leistungshierarchie keine Chance, die dann in Machtpositionen zu heben, sorgt mit Sicherheit für ein hohes Maß an Loyalität. Also diesen ersten Schritt kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mir aber allerdings, das ist ja auch bekannt, also sagen wir mal so, wir reden hier ja regelmäßig über eine Diktatur in einem Land, wo jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet, und da sind ja auch nicht immer die hellsten Kerzen an den Machtschaltern. Und ich habe immer gedacht, dass das auch bei Diktatoren auch ein Prinzip ist, weil sie nicht wollen, wenn die da jetzt so die Superbirne hin tun, der halt richtig smart ist, dann werden die nachher noch so ausmanövert, weißt du? Ich habe immer gedacht, die umgeben sich mit loyalen Deppen, sage ich mal, jetzt sehr vereinfacht gesagt, dass ich will niemandem Unrecht tun, aber so als Bild, die applaudieren, aber nicht sozusagen die Kirsche von der Torte stehlen, weil der Obermufti, der Oberdiktator halt doch immer noch als schlauer wahrgenommen wird.
Das wird jetzt hier gar nicht thematisiert, ist aber sicherlich auch ein Faktor, ne? Du willst ja halt keine Konkurrenten heranzüchten. Wobei. Ansonsten ist es aber tatsächlich auch so, ne, wenn die zu viel können, dann können die dir auch einen Vogel zeigen, ja, dann suchen die sich halt einen
anderen. Können die dich auch hinterfragen, oder?
Aber die haben halt einfach, also Leute, die wenig Möglichkeiten haben, irgendwie noch Karriere zu machen, die fängst du halt am leichtesten, weil die anderen da nicht so drauf angewiesen sind.
Ich hatte deinen Artikel auch eher so verstanden, dass das so der Weg hin zur Diktatur ist. Was bei dir zielt es ja ein bisschen darauf ab, dass du dann ja schon an der Macht bist und dann ja eher deine Diktatur stabilisieren willst, indem du
aber das geht ja Hand in Hand. Also wenn du die Leute einmal in dem Apparat etabliert hast, kannst du ja nicht wahllos austauschen.
Doch, das passiert ja. Also,
wird
zwischen,
ja auch.
Ich sag mal, zwischen Mexiko und Kanada passiert das ja aktuell. Also
zwischen Mexiko und Kanada?
Ja, USA. Und
ich dachte zwischen diesen beiden Ländern.
Nein, nee. Also geografisch dazwischen.
Also was man halt sagen muss, du kannst die Leute natürlich
auch einschüchtern. Ich bin prädestiniert für eine Diktatur, merkt es schon.
Ne? Das wird nichts mehr mit dir. Also, ne, also Leute einsperren und beobachten und knüppeln ist halt auch teuer. Ja. Ja, insofern, also aufwendig. Insofern ist das halt auch einfach so von der Masse her ein Faktor. Du musst die Leute ja irgendwie bei der Stange halten. Und ne, Zuckerbrot und Peitsche ist halt gerade bei so größeren Mengen an Leuten, die ja auch den Laden am Laufen halten, günstiger, als die alle mit irgendwas zu bedrohen.
Ja, aber ich meine, das war ja von Nazis bis in die Gegenwart so, dass die Diktaturen in aller Regel kein Geschäftsmodell in Anführungsstrichen etablieren, wo sie sagen, das funktioniert nachhaltig und wir wirtschaften hier solide. Also darauf kommt es ja, glaube ich, nicht an. Das ist ja eher auf schnell und heiß brennen in Anführungsstrichen. Und dann sehen wir mal. Also den Eindruck habe ich da ja schon
auch. Ja, so Ideologie spielt auch immer natürlich eine Rolle. Du kriegst aber ja nicht alle mit Ideologie verbogen. Und gerade so die Leute, die dann vielleicht nicht so Feuer fangen, die kriegst du halt eher dann über diesen Weg, und die Kombination macht es am Ende. Also das Bauchgefühl oder das Gefühl, was wir halt ja alle haben, das ist heute der Einstieg in den Artikel, ja, dass also welche Anreize es für Eliten gibt, loyal zu bleiben, da gibt es offenbar reichlich Untersuchungen zu. Aber was ist mit der Basis? Ja, und da haben sich halt auch die Forscher mit beschäftigt. Also das Gefühl, ne, dass man irgendwelche Flaschen befördert, das ist ja entweder eine anekdotisch oder eben ein Gefühl, und die haben wirklich mal hier in Argentinien, wie gesagt, da sind die Militärdaten wohl offen zugänglich oder die personalbezogenen Daten, sodass du da wirklich gucken kannst, wer hat denn, was sind das für Typen, die da Karriere gemacht haben und auf welchem Weg.
Ja.
Und Geheimpolizei, also Drecksarbeit, war halt eine Möglichkeit, einfach befördert zu werden oder irgendwie weiterzukommen beruflich. So, mal weiß ich nicht, was wir daraus lernen, aber
tja.
Ja, vielleicht, wenn wir positiv denken, dass wir dann vielleicht doch keine Karriere in einer Diktatur machen.
Sollte Weil wir hoffen. So gut sind.
Ja. Oder wir müssen der Diktator werden. Also an der Stelle kann ich den George Bush Junior zitieren, der hat mal gesagt, wie war das? Living in a dictatorship is quite easy as long as you're the dictator. Irgendwie sowas hat er mal gesagt.
Das war, ist nicht falsch.
Ja.
Ja. Ja, wobei da wirst du ja auch paranoid.
Also, ja, eben.
Da gucken wir jetzt mal auf die andere Seite.
Ja.
Ne, irgendwann.
Also wenn du den Putin beobachtest in diesen Tagen, also der Zustand oder das Maß seiner Paranoia wird offensichtlich immer größer. Also
ja.
Ich weiß nicht, ob das so der Traumjob ist.
Freie Berufswahl, er hat sich's ausgesucht, ne? Also,
so sieht's aus.
Er könnte abtreten, kein Problem. Ich denke, das fänden viele ganz okay. Ich würde ja mal was Positives, einfach mal eine nette Geschichte, irgendwie was Positives. Also bei einem Konzert in Sydney, es ist aus dem Spiegel übrigens.
Ja, ich weiß, ich habe den hier auch.
Du kostest dieses Abo aber auch bis aufs Letzte aus.
Ja, ich habe nicht mal das Abo.
Ich habe es auch nicht, das ist im freien Spiegel. Genau,
also den Q-Artikel vom letzten Mal, der war bei mir hinter der Paywall.
Nee, war aber nicht. Also vielleicht, ich habe bei Spiegel nicht, also
habe ich was falsch gemacht.
Ich habe die Süddeutsche da, da habe ich tatsächlich ein Abo, aber naja, egal. So. Auf jeden Fall. Also hier geht es jetzt letzten Endes um ein Konzert in Sydney. Und zwar war es, ist der Film La La Land. Ich weiß nicht, wer von euch gesehen hat. Emma Stone, Ryan Gosling tanzen. Ist ein Musical. Und ja. Genau, ist, ich glaube, von 2016. War ja auch recht erfolgreich. Und da ist bei einem Konzert in Sydney quasi live von einem Orchester zu dem Film die Filmmusik eingespielt worden. Auch mit dem Komponisten, also der die Filmmusik seinerzeit geschrieben hat, das ist Justin Hurwitz. Der hat dafür auch den Oscar gewonnen für die Musik und die haben dann im Darling Harbour Theater in Sydney quasi das live zum Film eingespielt. Und die hatten dann ein Problem, mitten in der Show fiel der Pianist aus. Und zwar wirklich, also er konnte nicht mehr weiterspielen, er sei zu krank gewesen, um weiterzuspielen und dann wäre kurz Panik gewesen und weil die Musiker im Orchester hätten wohl noch versucht, irgendwelche Bekannten zu erreichen, die sie kennen, die dann eventuell einspringen könnten, aber das hätte dann auch nicht geklappt, hätte auch zu lange gedauert möglicherweise. Naja, und dann hat der Hurwitz gedacht, okay Leute, wir haben hier 2500 Menschen im Publikum, dann frage ich mal, ob hier einer spielen kann.
Ist ein Arzt an Bord?
Der war ein Arzt, genau. Jetzt habe ich nach einem Arzt gefragt, sondern nach einem Pianist quasi. Also er hat tatsächlich gefragt.
Da kenne ich so einen Cartoon, Pianist, den ich jetzt mal versuche vorzulesen. Ja, ich bin Arzt, ja, aber nee, ich bin scheiße, habe schon versaut.
Ja.
Are you a doctor?
Arzt,
doctor
das, ich bin durch.
Philosophy, ja, und ja, und können Sie wenigstens sagen, ob er lebt oder tot ist? Ja, die Frage ist doch, hat er jemals gelebt?
Oh, herrlich. Ja, schön. Also wie gesagt, nochmal. Und der hat dann tatsächlich nachgehört. Da hat sich dann auch erst hat sich keiner gemeldet. Da hat sich die Freundin eines Pianisten gemeldet und hat quasi ihn da in den Vordergrund gespielt. Er wollte erst nicht. Und er hat dann tatsächlich auch ein paar Fragen gestellt dann noch, um sicher zu gehen, dass derjenige auch wirklich sich nicht vielleicht ein bisschen überschätzt in seinen Fähigkeiten, sondern ob er dann wirklich vom Blatt spielen kann und auch Tonarten, in denen er noch nie gespielt hat, etc. etc. Und da war tatsächlich ein 21-jähriger Student, Sterling Nazar, der auch selbst als Pianist und Organist arbeitet, der ist dann tatsächlich eingesprungen und hat dann auf der Bühne da mit dem kompletten Orchester dieses Spiel da zu Ende gebracht und inklusive einem improvisierten Solo in einem der Lieder und ja, und dann tobte natürlich der Saal, also weil die natürlich auch froh waren, dass die Veranstaltung dann nicht abgebrochen werden musste oder nur so halbgar lief und ja, wie gesagt, ist auch der Komponist war auch sehr begeistert, dass das dann noch klappt und dass er eben auch wirklich improvisiert gespielt hat. Das wäre tatsächlich auch nicht selbstverständlich, das zu können.
Ja, ich habe das ja auch hier gehabt. Und das, glaube ich, das war doch das, wofür er sehr viel Lob aus der Crew da bekommen hat. Das, da gibt es irgendwie so ein super kompliziertes Solo. Genau.
Ja, ja.
Und das hat er dann sich vor, so währenddessen überlegt, dass er da Freestyle spielt. Das hat aber in der richtigen Tonlage und Tonart, so weiter, Tonart und so weiter, alles super gemacht. Also coole Geschichte. Gibt auch, ich weiß nicht, ob im Spiegel, zumindest bei SRR 3, da habe ich das auch gefunden, gibt es auch ein Video.
Ja, das ist hier im Spiegel auch verknüpft quasi. Ja. Das ist dann im Artikel drin. Ja. Das kommt vom Guardian quasi. Da ist das
der Guardian, genau, der Gärtner.
Genau.
Das ist schade, dass wir hier keine Reaction-Videos machen. Dann können wir uns das angucken und dann sind wir uns dabei, wir uns das angucken.
Ich kenne, aber ich finde, das also so ganz ungewöhnlich ist das nicht. Also ich kenne es auch von Konzerten. Also ich kenne auch bei einem Foo Fighters Konzert ist auch mal ein Gitarrist, also ist einer, der konnte dann mit der Band spielen. Also das war dann nicht, weil dann irgendeiner ausgefallen ist, sondern tatsächlich, er durfte ein Lied mitspielen. Und bei Green Day, die haben das auch gemacht. Die holen dann auch tatsächlich einen aus dem Publikum hoch, der dann im Vorfeld und die dann quasi, in dem Fall, also ich habe das in Köln im Konzert erlebt, der dann auf die Bühne geht und er konnte dann, hat ein Lied mitgezockt irgendwie und an der Gitarre umgehängt und hat auch wirklich da losgelegt und durfte dann einmal noch von der Bühne Stage diven und dann wirklich wieder runter ins Publikum.
Ja, aber die haben ja im Zweifel vorher voll geübt. Der Student, der ist ja da jetzt hin und hat einfach nur die Noten gelesen. Ich glaube, der hatte das jetzt wahrscheinlich sogar noch nie gespielt vorher und einfach dann vom Blatt begleitet.
Oder ja, das ist cool.
Also performt.
Ja, schon besonders halt.
Irgendwie. Super, super beeindruckend. Man kennt das natürlich auch außerhalb der Musik, also beim Fußball, wo wir ja häufig landen, dass irgendein Schiedsrichter plötzlich K.O. geht und dann im Publikum sitzt. Einer ist natürlich nicht ganz so eine große Leistung.
Oder manchmal wechseln sich auch so Flitzer selber ein und rennen dann über den Platz und schießen Tor.
Genau. Mich hat's auch irgendwie erinnert an, der Beef hat es bestimmt gelesen, die Schachnovelle, wo, das ist natürlich ein bisschen eine andere Konstellation, ja, aber wo dann zufällig auf dem Schiff, wo der Schachweltmeister gegen die ganzen Gäste simultan spielt, wo dann plötzlich zufällig jemand da ist, der die Niederlage gegen den Schachweltmeister verhindert und sogar den Schachweltmeister schlägt, weil er so gut spielen kann aus bestimmten Gründen.
Kurze Frage, also nur zu deinem Hintergrund, ich hatte Deutsch LK, aber du hast nur dem Beef jetzt zugeschrieben, dass er das gelesen hat, weil er den Spiegel und die Süddeutsche liest oder was? Und der Prollo und ich nur so Proletenblätter weil wir Jogginghosen anhaben oder was ist der Grund?
Ja, der Grund, dass vielleicht für alle, die uns ja nur hören und nicht sehen können, wenn ich den Ben angucke, ich sehe immer einen Pullover mit zwei Armen und dann ist da irgendwie so ein riesen Eimer davor, also ich sehe gar keinen Kopf, sondern das ist die Lampe, die komplett den Ben aus dem Blickfeld nimmt. Und deswegen gucke ich immer zum Beef rüber.
Ich habe die Lampe am Leuchten.
Der Ben hat aber auch schon mal ein Buch gelesen, das habe ich gehört.
Ja. Das behauptet man zumindest.
Noch mehr lese ich allerdings das Internet und da ist mir, weil ich nicht nur den Spiegel lese, ich lese auch so Fachblätter wie Agrar heute, ist mir eine schöne Geschichte zuteil oder gewahr geworden, die uns wieder zurück in die Grafschaft Cumbria bringt. Hatten wir vor zwei Folgen schon mal irgendwie mit den Naturnudisten, die da auf in FKK auf so Naturistentreffen gehen wollten. Und Cumbria ist ja insgesamt sehr schön und bekannt für seine schöne Natur. Ein beliebtes Urlaubsziel mit Gletscherseen, schroffen Berggipfeln und eine historische Verbindung zu vielen berühmten englischen Dichtern und Autoren. Und deswegen sehr beliebt bei Touristen, Tagestouristen. Allerdings wird da auch Landwirtschaft betrieben. Und ein Landwirt, Hogg, der Farmer Hogg.
Es geht Hogwarts.
Der hat da so ein Schild aufgestellt an seinem Feld, weil er da ja Landwirtschaft betreibt. Und das muss ich sagen, wirklich typisch Englisch, sehr höflich. Und da schreibt er hin, polite notice, do not park in the field. Also alle, die kein Französisch können, freundlicher Hinweis, nicht im Feld parken. So, also kann man wirklich ja auch mal sagen, ja, nett gemacht. Dann hat er auch noch so ein paar Steine da an den Wegesrand gelegt, weil wohl immer wieder Leute da auch dann trotzdem parken. Und so war es auch diesmal. Dann kamen wieder die Tagestouristen, haben sein Schild ignoriert, haben sogar noch die Steine teilweise weggeräumt und haben wieder in seinem Feld geparkt, weil da gibt es so ein Gibt es irgendeine Sehenswürdigkeit da in der Nähe? Lake District ist da und wahrscheinlich irgendein See, schätze ich mal. Und der Parkplatz, der dazu gehörte, war schon morgens voll. Dann haben sie wieder das Feld zugeparkt. Und dann kann er keine Landwirtschaft machen. Und dann ist ihm irgendwann die Hutschnur geplatzt. Und was glaubt ihr, was er gemacht hat?
Güllekanone?
Gülle, genau. Da standen 20 Autos, darunter auch Jaguar, BMW, Mercedes. Und er hat dann einfach seinen Gülle-Sprayer geholt und hat die richtig schön eingesaut. Da gibt es ja auch ein Video, was dann natürlich wieder verlinkt ist. Also es sieht schon echt ekelig aus. Da
Es war aber kein Cabrio dabei, oder?
Nee, leider auf dem Bild sieht man zumindest keins. Aber so richtig, hier, guck mal hier, so richtig so einmal so diese.
Ich hab dir gesagt, du sollst das Fenster zumachen.
Hoffentlich haben sie das gemacht. Naja, er war sauer. Und jetzt frage ich natürlich mal den Juristen hier in der Runde, war er denn im Recht, auch das zu tun?
Also ich gehe nicht davon aus. Also du, wenn die da auf seinem Grundstück parken, dann hat er sicherlich irgendwie das Recht, die dabei zum Beispiel runterzuholen. Aber also mit dem Abschleppwagen oder was weiß ich. Aber einfach, das ist ja nur eine Beschädigung. Naja, also gut, man kann es runterwaschen, aber es ist jedenfalls eine vorübergehende Beschädigung, Gebrauchsbeeinträchtigung, wie auch immer. Ja. Glaube ich nicht, dass er es darf.
Also es ist noch nicht entschieden in dem konkreten Fall, aber 2020 gab es sowas schon mal, wo ein Landwirt in England die Güllespritze eingesetzt hat und der hat auch eine Strafe bekommen und das wird vermutlich auch der Hock, dessen Nachnamen ich jetzt hier aus produktionstechnischen Gründen nicht wiederhole, weil es ist verbotene Eigenmacht. Also wie du gesagt hast, er darf natürlich, wenn auf seinem Eigentum, wenn das beeinträchtigt wird, darf er schon in gewissem Maße das Selbsthilferecht, zumindest im Deutschen ist es so, das Selbsthilferecht nutzen, aber halt nur angemessen. Also er hätte sie abschleppen lassen können, aber nicht mit Kuhscheiße vollschwitzen.
Vielleicht hat er ja ein Geschäftsmodell, ein Joint Venture zusammen mit dem Dorfautowäscher gemacht, der dann ein Riesengeschäft am Nachmittag, am Abend, wann auch immer hatte.
Ja, wenn das dann reicht für die Bußgelder oder die Strafe für die Sachbeschädigung, die es möglicherweise ist, dann könnte das ja passen. Aber ich fand es einfach witzig. Ich kann das so total gut nachvollziehen. Ich möchte immer diese schlecht angezogenen Touristen am Flughafen auch mit Gülle bespritzen. Aber ich bin ja Jurist selber und deswegen mache ich das nicht.
Du machst ja mal 100 Milliliter im Handgepäck.
Ja, oder dich genau. Dabei, ne? Aber das, ich will nicht schon wieder den alten
Raumspray.
Ich zerre die ins Parkhaus.
Und dann ein bisschen sprühen.
Nicht hinter der Passkontrolle.
Ja, ja, so viel aus Cumbria.
Ja, sehr schön. Autos geht es auch bei dem Artikel, den ich ja schon angekündigt habe. Wie kann es sein, dass jemand geblitzt wird, der eigentlich gerade im Knast sitzt? Diese Frage stelle ich jetzt mal in den Raum, bevor ich weitererzähle. Also für die den Artikel noch nicht gelesen haben natürlich.
Also ist kein Freigänger, nehme ich an, dass er dann zu bestimmten Tageszeiten
raus darf. Nein, kein Freigänger.
Also es war er oder sein Auto?
Nee, er wurde tatsächlich persönlich geblitzt. Also
Ja, vielleicht ist er im Gefängnistransport irgendwie. Genau. War er da im...
Ausgebüxt.
Ja, nee, also
hingefahren.
Gefängnistransport war das nicht.
Der ähnlich aussieht.
Also es ist so, dass, nein, ist auch kein Zwilling. Ausgebüxt ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Das wäre auch einfach. Nee, es ist tatsächlich, der Hintergrund ist gar nicht so witzig, weil es gibt gerade einen richtig fetten Justizskandal hier in NRW, direkt hier um die Ecke von wo wir gerade aufnehmen, in Euskirchen. Dort haben nämlich JVA-Beamte gegen entsprechende Gegenleistungen Insassen, also Gefängnisinsassen, Vorteile gewährt, also zum Beispiel Ausgang und haben sogar richtiggehend Abos verkauft, also dagegen Geld, sodass die eben dann auch mal raus durften, wenn sie eigentlich nicht raus durften. Und da ist einer, wie gesagt, aufgefallen, weil er mit einem Luxusauto zu schnell unterwegs war. Und das ist auch noch, also ist ja alles irgendwie schon schlimm genug. ich weiß nicht, ob ihr den Fall kennt, aber eine polizeibekannte Person einer Leverkusener Großfamilie. Für alle, die den Fall vielleicht nicht kennen, es gibt dann, also ich weiß es nicht sicher, ob das der Fall ist.
Familie Bayer?
Nee, Rudi Völler hat auch nichts damit zu tun. Nein, es gibt den Fall von Sozialbetrug durch eine, also ich glaube, man darf das so sagen, Großfamilie, Clan, so in die Richtung gehend, die aufwendig durch wirklich lange Polizeiarbeit, dann haben sie den einen oder anderen Ding festmachen können und haben Immobilien, richtig teure Autos und so weiter auch beschlagnahmt. Möglicherweise, ich sage das extra möglicherweise, ist das der Fall, der da den Hintergrund hat, bei dieser Person zumindest. Aber es geht auch um 13 weitere Ex-Häftlinge. Also sie haben da Staatsanwaltschaft Bonn wohl jahrelang ermittelt und haben jetzt diverse JVA-Bedienstete hops genommen, die da drin verwickelt sind.
Ja. Die interessante Frage ist doch, wenn du diesen Vorteil annimmst, machst du dich durch das Rausgehen strafbar, wenn dir das ermöglicht wird? Also Beamte bestechen ist ja eine Sache, aber sozusagen, wenn dich einer rauslässt, wenn ich mich recht entsinne, ist ja auch das Ausbrechen an sich nicht strafbar, ja, weil der Mensch ja zur Freiheit drängt. Deswegen müsste ja eigentlich auch die Gelegenheit, den Ausgang zu nutzen, nicht strafbar sein.
Ja, also strafbar dürfte tatsächlich nur die Bestechung sein.
Und das Bußgeld.
Ja, und das Bußgeld wegen des schnellen Fahrens. Aber dass er draußen unterwegs war und das angenommen hat, rauszugehen, wahrscheinlich nicht, würde ich mal so einschätzen.
Kann ja auch sein, dass irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein philanthropischer Wärter da irgendwie mal Leute rauslässt, kostenfrei.
Ja, für entsprechende Gelder wird jeder zum Philanthrop.
Oder die Oma.
Aber das habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt. Das ist ja wirklich hier bei uns nicht so weit weg. Und dann sind die hier ständig spazieren gefahren und sonstige.
Ja. Was denkst du, wie ich es jede zweite Woche hier hinschaffe?
Das kostet. Das hast
jetzt auch haben sie hier schon die Brücke gesperrt, damit du drüben bleibst.
Das hast auch nicht nur du nicht mitgekriegt. Ich fand bemerkenswert, das ist der Spiegel übrigens, da gibt es auch zwei Artikel zu mittlerweile. Ich fand bemerkenswert die Aussage, dass nicht einmal das Ministerium über die Ermittlungen informiert wurde, sondern das war derart top secret, dass das nur also in kleinsten Kreis da ermittelt wurde. Und sind da einige JVA-Beamte, glaube ich, schwer in Schwierigkeiten, unter anderem auch ein Abteilungsleiter irgendwie. Das gibt wohl richtig Mecker.
Ja. Krasse Sache, aber das ist natürlich auch echt dann dämlich, sich dann auch noch blitzen zu lassen.
Das ist so richtig scheiße, ne?
Aber gut, andererseits hat er sich vielleicht gedacht, jetzt gib's ihm.
Ja, es ist wohl, glaube ich, auch nicht der einzige Hinweis gewesen darauf, dass da was schiefläuft in dieser JVA. Sie haben auch von irgendeinem Drogendealer ein Handy gefunden und da waren dann irgendwie Nachrichten drauf, dass da irgendwie JVA-Beamte bezahlt werden für ein Abo, für ein Ausgeh-Abo.
Nicht schlecht. Ich hasse ja Abo-Modelle.
Ich hätte auch noch ein Knöllchen-Thema, geht aber in eine ganz andere Richtung. Ich hatte ja angeteasert Kit. Ich weiß nicht, wer damit sofort eine Fernsehserie aus den 80ern und 90ern, an den 80ern, glaube ich, assoziiert.
Das ist doch der die Mauer zum Einbruch gebracht hat.
Ja, so fast irgendwie. Er hat zumindest nach dem Freedom geschaut irgendwie, ne? Dann genau, das ist eine Serie von David Hasselhoff, mit David Hasselhoff, sie hieß Knight Rider. Und da war ein wesentlicher Teil, war das Auto Kit. Und das steht schon seit Jahren in den USA in einem Museum, im Volo-Museum im Bundesstaat Illinois. Und und es hat jetzt ein Knöllchen bekommen. Das ist auch ans Museum geschickt worden. Wegen zu schnellen Fahrens in New York City. Und wie gesagt, es steht seit Jahren unbewegt im Museum und das Knöllchen ist auch aktuell. Also es geht um $50. weil er am 22. April mit 36 Meilen pro Stunde durch eine Tempo 25 Zone in Brooklyn gefahren sei.
Und das er mal richtig krachen lassen.
Auf den Fotos der Verkehrskamera ist ein schwarzer Wagen mit dem Nummernschild Knight zu sehen, genau wie auf dem Kit-Nachbau des Museums. Und ja, jetzt vermuten die tatsächlich, also wie gesagt, nachweislich, das Fahrzeug ist nicht gefahren. Es gibt auch sonst kein zugelassenes Knight-Auto. Sie gehen tatsächlich davon aus, dass das falsch zugeordnet wurde durch das automatische Nummernschilderkennungssystem. Wenn das so ist, wird da natürlich noch ein bisschen größeres Fass draus, weil dann können natürlich auch andere sagen, das ist irgendwie auch falsch zugeordnet worden. Also wenn durch sowas jetzt so ein Fehler entsteht, kann das größere Folgen haben. Denn der Museumsdirektor war noch ganz witzig, weil der hat irgendwie per Facebook dann noch irgendwie gescherzt, hat jemand die Nummer von Hasselhoff, er schuldet uns noch $50. Und wie gesagt, auch jetzt hat das Museum inzwischen ganz offiziell Einspruch eingelegt und wird jetzt geprüft. Ich finde das ja schon auch schräg. Also hier sind auch Beispiele, wie dann dieses Nummernschild aussieht. Und aber so richtig erklären kann es keiner.
Ja, ich meine, das Auto ist doch wahrscheinlich kein Unikat, oder ist das ein Unikat?
Doch, das ist so ein besonderer, also es ist ein Pontiac Firebird Trans Am, der aber irgendwie noch umgebaut ist mit irgendwelchem Zipzap.
Ja, klar, kann man natürlich auch nachbauen. Ne?
Nachgebaut,
also, ja. Lampe vorne.
Ja. Genau, und das Computersystem
das dann springen kann.
Mit drin, ne? genau.
Ja, damals in den 80ern war ja so eine Armbanduhr, mit der man reden konnte, noch was ganz Modernes.
Ja, und so eine Karte, wo die dich dann wo gefunden hat. Wo
und du und selbstfahrende Autos und Busse.
Die dich dann wo gefunden
hat. Also, wie soll ich sagen?
Ne? Satelliten.
Selbstfahrende Autos sowieso mal. Ja, also, dass man mit dem redet und der irgendwie auch zickig wird, im Zweifel. Das haben wir heute noch nicht, aber sehr visionär.
Also, wie gesagt, sehr visionär und genau. Das Schild ist übrigens auch kein echtes Kennzeichen und so weiter, sondern Fantasie. Das wird auch im Museumshop verkauft. Also da kann dann jeder seinen Corsa zum Knight Rider Auto machen.
Soll ich mal probieren.
Ja, also ja. Die Zeit ist eigentlich schon rum, aber ich muss das hier noch ganz schnell loswerden, was ich als japanischen Trend verkauft habe, weil ich, anders als der Sommer, das immer vergesse bis zur nächsten Folge. Und der Trend, der in Japan schon seit einiger Zeit abgeht, nennt sich Coffin Lying. Und das, also das Liegen und Meditieren in Särgen. Da sind die Japaner wohl gerade ganz wild drauf und da gibt es verschiedenste Angebote. Ich habe das jetzt hier New York Post gefunden. Und das wird wirklich da verkauft, 30-Minuten-Sessions, $13. Warum das jetzt hier in Dollar ist, haben die wahrscheinlich die Yen umgerechnet. Und dann kannst du dir verschiedene Formate suchen. Du kannst im geschlossenen Sarg das machen, im offenen Sarg mit auch sehr schönen Blumenschmuck. Also wie eine Leiche kannst du dich dann da rein drapieren lassen und einfach mal übers Leben 30 Minuten nachdenken. Frage zum Abschluss, wäre das was für euch? Ich sage euch auch gleich, warum das so beliebt ist, aber wäre das was für euch?
Nee.
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 Nee. Spannender fände ich es ja, wenn sich dann Leute irgendwie in eine Urne legen lassen würden. Also das
ja, der Trend lässt noch auf sich warten, komischerweise. Ja.
Aber ich verstehe so den tieferen Sinn dahinter nicht. Also was da der Witz sein soll oder was, also will man schon mal Probe liegen und denken, wie fühlt sich's an? Ich meine, ich gehe davon aus, dass wenn ich dann mal dahingeschieden bin und in einem Sarg liegen sollte, dann kriege ich es nicht mehr mit.
Oder so wiedergeburtsmäßig, dass du da rauskommst und denkst, ach, das ist so ein neues Leben.
Ein paar Tricks üben kannst, wie du da rauskommst, dich ausbuddelst.
Also der Artikel ist durch.
Mit der Schaufel.
Also ich will der Sammer noch was sagen, der guckt so, der ist schon am Meditieren. Okay.
Er hat gerade an sein dunkles Zimmer im Keller nachgedacht.
So sieht's aus.
Also ich glaube, das sind verschiedene Gründe. Ein Grund führt vermutlich weit in die japanische Kultur hinein, ist, dass die Kultur des Trauerns in Japan einen ganz anderen Stellenwert hat als bei uns. Also Memorial Service oder Kuyo, wie das hier genannt wird. Das ist tief verankert, diese Trauer, also auch eine zeremonielle Trauer Begleitung ist ein tiefer Part der japanischen Kultur und eine nationale Tradition, dass man eben, wenn Leute wirklich tot sind, dann eben auch in diesen Memorial Places da trauert. Aber warum es jetzt zum Trend wird, ist scheinbar, weil die Leute liegen halt da quasi im Sarg und denken über die Vergänglichkeit des Lebens nach und das führt sie wohl in eine Lage, dass sie über ihr noch laufendes Leben besser nachdenken können. Also ich meine, Japan ist ja jetzt, die sprechen ja auch, hat hohe Suizidrate und andere Geschichten, hohes Maß an Mental Health Problemen und sich dann quasi diese Vergänglichkeit des Lebens und damit letzten Endes auch den Wert des Lebens so vor Augen zu führen, wenn man quasi in dem Sarg liegt und sagt, guck mal hier, so, darin wird's enden. Das ist wohl ein Teil der Erklärung, warum das eine gewisse Beliebtheit da momentan hat. Also für mich, weiß ich nicht, bräuchte, glaube ich, diese Nähe zum Sarg nicht unbedingt, aber ich find's interessant. Also Japan ist ein faszinierendes Land. Und ich kann das mir da total gut vorstellen, dass das ist jetzt hier kein, glaube ich, kein Scherz, sondern das ist einfach, ja, Teil dieser kulturellen Ausprägung.
Aber schon sehr skurril.
Ja. Mhm. Ja. Also, Überschrift: People are meditating inside coffins in Japan. Gaze at life through being conscious of death. Also. Ja, sich den Tod bewusst machen, hilft dir dann vielleicht im Leben wieder ein bisschen besser Fuß zu fassen oder eben dessen Bedeutung wahrzunehmen. Ja. Das geht natürlich auch, indem man sich 45 Minuten voll in die Presse reinzieht. Da merkt man auch, wie verrückt die Welt ist und wie gesund man vielleicht mental selber doch noch ist, entgegen anderer Wahrnehmungen. Also alles gut da draußen bei euch. Die Welt ist verrückt, nicht ihr. Und damit das auch so bleibt, werden wir weiter die Medien verfolgen und euch die skurrilsten Stories nach Hause bringen. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. In 2 Wochen gibt's wieder voll in die Presse Käsekuchen und alkoholfreies Bier, will ich hoffen. Und bis dahin sage ich mal Tschüss und Goodbye.
Chorizo.
Tschüss.
Tschüss.